Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend.
Ciao a tutti. Ciao bella ciao.
Die schöne, charmante, temperamentvolle Stimme von Cecilia Bartoli. Die Mezzosopranistin ist heute bei den Pfingstfestspielen in Salzburg. Musikalisch hat sie ihr Leben Revue passieren lassen. Wir werden gleich hören, auf welche Reise Bartoli ihr Publikum mitgenommen hat. Dann spreche ich mit dem Bestseller-Autor Olivier Guess über Gertrud Bell. Die Archäologin und britische Spionin wurde vor 100 Jahren geboren. Guess hat über ihr abenteuerliches Leben einen spannenden Roman geschrieben. Wir hören vom Sudetendeutschen Tag in Brünn und besuchen die 81-jährige berühmte Choreografin Germaine Accogni in ihrer Heimat Senegal. Die Menschen der Antike lebten in einer Welt, in der die Götter das Sagen hatten. Es gab gute Götter, böse Götter. Und die Menschen hatten die Aufgabe, gewitzt und klug und tapfer die Gunst der Götter zu nutzen. Ihr Leben, so dachten sie, hinge am seidenen Götterfaden. Die Menschen als Marionetten der Götter, dies konnte man heute Vormittag wahrscheinlich ganz konkret bei den Pfingstfestspielen in Salzburg erleben, bewundern. Denn dort wurde Monteverdis Il Ritorno, d'Ulisse in Patria von einem Marionettentheater aufgeführt. Die Geschichte des Helden Odysseus, der nach 20 Jahren und dem Kampf um Troja heimkehrt zu seiner Frau Penelope. Das Leben der beiden voller Spuren der vergangenen Jahre. Und jetzt, wie werden sie mit dieser Situation fertig? Das ist die spannende Frage. Franziska Stürz hat diese Aufführung am Vormittag und dann den schon erwähnten Auftritt der grandiosen Sängerin Cecilia Bartoli am Abend erlebt. Über beides wollen wir nun sprechen. Franziska Stürz in Salzburg, einen schönen guten Abend.
Ja, grüße Sie.
Fangen wir doch mit Odysseus und den Marionetten an. Wie muss ich mir denn so ein Marionetten-Opern-Setting vorstellen?
Ja, das muss man sich wirklich so vorstellen, dass man im Haus für Mozart sitzt, was ja eben schon eine klassische Guckkastenbühne ist. Und da drin ist wieder eine kleine Guckkastenbühne aufgebaut. Da hat die Kompanie Carlo Colla und Figli aus Mailand, eine 120 Jahre alte Marionettenkompanie, ihre eigenen Kulissen auch mitgebracht. Aber es beginnt ja da eben auch mit einem Prolog. Da tauchen dann wirklich diese ungefähr kniehohen Marionetten auf in dieser mini kleinen Guckkastenbühne, die auch sehr barocke, ja, wunderschöne Kulissen zu bieten hat. Also da sieht man wirklich das Meer wie in so einer Barockbühne, die Wellen, die da sich bewegen und die Schiffe, die fahren und die Götter, die in Wolken schweben. Also das ist alles wirklich fürs Auge, das gut in die Ferne schauen kann, ein Augenschmaus. Also man braucht einfach gute, scharfe Augen dafür. Mhm. Aber ansonsten, manchmal treten dann auch die Spieler auf der Seite auf und treten also in den großen Arien sozusagen davor. Und da wird dann auch nochmal deutlicher, ja, wie fein die mit den Puppen agieren, während die Sängerinnen und Sänger des Abends ja alle live unten aus dem Graben agieren mit den Musiciens du Prince Monaco unter Gianluca Capuano.
Also agieren heißt aber nicht in Kostüm jetzt, nicht szenisch agieren, sondern singen.
Sie sind nicht sichtbar, genau. Wir hören sie wirklich nur. Also es ist ganz klar eine konzertante Live-Aufführung mit Puppentheater. Also ich hatte mir auch gedacht, vielleicht treten auch nochmal Sänger auf, aber in dem Fall gar nicht. Und das macht die Illusion perfekt und aber auch diesen musikalischen Genuss, den dieser Abend bietet. Das ist ganz eigene Spannung, die ich auch so noch gar nicht erlebt habe, weil ich das immer gescheut habe, in solche Marionettentheater-Opern zu gehen, wo das dann vom Band kommt. Aber hier war es eben live. Und das ist was ganz anderes. Also die zaubern da wirklich mit in Affekten. Da kommt das Vogelzwitschern und das Wellenrauschen dann auch aus dem Graben zu diesen Szenen. Und das ist tatsächlich bezaubernd.
Ich möchte auch nochmal auf die Marionetten zu sprechen kommen. Ist es denn möglich, mit diesen letztlich doch ja mechanischen Figuren psychische Vorgänge auch zu zeigen, die sich ja auch körperlich ausdrücken? Odysseus ist ja alles andere als eine holzschnittartige, eindimensionale Gestalt.
Eben gar nicht. Und das hat mich auch sehr, sehr erstaunt, wie fein die mit diesen Puppen agieren können. Also die können wirklich das Handgelenk abwinkeln, die können mit den Schultern zucken, wenn sie weinen und den Kopf wirklich so schief legen. Also das sind ganz feine kleine Bewegungen und deswegen ist es auch toll, die zu beobachten, wenn man sie dann auf der Bühne mal sieht, wie diese Puppenspielerinnen und Puppenspieler, 12 Personen sind da zugange, mit diesem großen Puppencast, kann man sagen, da auch agieren. Also die Illusion ist perfekt. Tatsächlich ist das Schauspielkunst.
Jetzt aber zur Musik. Frau Stürz, das glückliche Ende dieser Oper, Si Vita, Si Corde, Mein Leben, Mein Herz, singen Odysseus und Penelope im finalen Duett. Und wir hören das wunderschöne Ende mit Vito Priante als Ulysse und Sara Mingardo als Penelope. Wunderbare Musik von Claudio Monteverdi. Frau Stürz, Sie haben das Ensemble aus Monaco schon erwähnt. War das insgesamt musikalisch stimmig?
Absolut. Also das ist hochlebendig gewesen. Das Stück dauert ja auch 3 Stunden. Das ist, muss gut erzählt sein. Und das war höchst lebendig. Also eine tolle Interaktion auch mit den Sängerinnen und Sängern, die so genannten in den Hauptrollen, aber auch jede der Nebenrollen. Da spielen ja die ganzen Göttinnen und Götter auch noch mit. Arianna Venditelli zum Beispiel als Minerva, die den Odysseus ja begleitet. Ganz, ganz großartige Verwandlungen, die ja auch, die verstellen ihre Stimmen. Der Odysseus als alter Mann. Dann einfach mit der Sprache, also das ist auch, was Capuano ja immer macht, dass er der Sprache folgt und auch die Sänger ermutigt, damit anders umzugehen, als es so nur in den Noten steht. Die Zwischentöne waren sehr stark und dadurch sehr lebendig.
Monteverdis Il Ritorno, die Ulysse in Patria, mit Marionetten aufgeführt bei den Pfingstfestspielen in Salzburg. Und nun zur inszenierten Zeitreise durch den musikalischen Kosmos von Cecilia Bartoli. Der schöne, klangvolle Titel des Abends, Ciao Bella Ciao. Wir hören mal, was die Mezzosopranistin in ihrem charmanten Englisch zu dieser Idee sagt.
Ciao a tutti. I would like to share a few thoughts with you about the gala concert. Ciao Bella Ciao. It's an emotional, playful, and slightly ironic trip through my life and my career. Together with wonderful actors, dancers, a classical orchestra, and even a big band, we blend the melodies of my childhood from Rita Pavone to Domenico Modugno and even Lucio Dalla. And of course, mixed with the classical repertoire that has followed me for the past 40 years. And now I really must get back to the rehearsals. I have to dance, act, and even learn how to sing with a microphone. Ciao, belle, belle. Ciao, ciao.
Cecilia Bartoli, sie ist die künstlerische Leiterin der Pfingstfestspiele und als weltberühmte Sängerin der unumstrittene Star natürlich der Festspiele. Eine Reise, Frau Stürz, hat einen Anfang und ein Ziel. Wo ging es los? Wo ging es hin?
Also der Aufhänger ist ein Interview, das sie geben soll, mitten praktisch rausgerissen aus einer ihrer großen Bravour-Arien, Farinelli. Sie verbeugt sich gerade noch und diese lästigen Journalisten, die wollen unbedingt dieses Interview und das gibt sie dann. Und das ist der Aufhänger, um wirklich ja knapp 2 Stunden hier nonstop eine Nummer nach der anderen zu bringen, wo man mit den Ohren schlackert. Also ich sag nur David Bowie, Heroes, Sister Act, Titanic. Also da ist auch richtig viel Musical bei. Da ist dann Mozart im Rahmen ihrer Vorsingen, da werden dann also Vorsingen vor Karajan und Barenbäumen irgendwie thematisiert. Ihre Familie, also herzerweichende Rückblicke, Einblicke in ihre Familie, die mich zu Tränen gerührt haben. Also da singt sie ein Lied für ihren verstorbenen Bruder. Also das ist unglaublich, was die Frau da macht. Sowas gab es auch noch nicht, glaube ich, hier in Salzburg und überhaupt noch nicht.
Der französische Dirigent und Arrangeur Ivan Kassar hat den Abend musikalisch gestaltet. Er hat also diese Stücke für Bartoli ja musikalisch maßgeschneidert.
Ja, arrangiert. Also klar, da ist auf einmal wird da auch ein bisschen die Klassik verpoppt. Also da ist auch Crossover, sind da Elemente drin. Sie hat das ja erwähnt, dass sie mit Mikrofon singt. Das ist natürlich alles mikrofoniert. Die Schauspieler sind da aber auch, die singen durchaus. Und sie hat eine nicht zu verachtende Chorusline, die auch alle singen. Also da ist ein großes Team und das ist inszeniert. Also das hat Davide Livermore, der bekannte italienische Regisseur, in Szene gesetzt. Da sind Videoprojektionen, die uns da über diese ganzen Orte, auch super kitschig teilweise, in Wolken und mit Vögeln versetzen. Also das ist eine richtige Show.
Besteht da auch vielleicht die Gefahr, dass Bartholis mit ihrem Charme, ihrer Aura, ihrer Bühnenpräsenz so ein bisschen übertreibt, so ein bisschen zu glatt? Oder sucht man da nach dem Haar in der Suppe, nach dem Haar in der Minestrone? Nee.
Ganz klar. Also nein, die übertreibt und sie übertreibt ja immer. Also das hat, weiß sie auch, und da ist auch dieses mit der Ironie, die manche auch nicht gutieren hier. Also da gibt es schon Leute, die sie auch hier vor den Kopf gestoßen hat in dem Festspielpublikum, die vielleicht was Anständiges in Anführungsstrichen erwartet hätten, ja. Aber das war zwischendrin richtig dirty Cecilia. Also da war nichts von Klassik und das war auch frech und vielleicht auch mal ein bisschen daneben, aber gut, sie kann es sich erlauben, sie kann es sich leisten. Sie ist die Chefin und wie gesagt, sie wagt einfach Sachen, die sonst sich keine traut oder auch nicht kann.
Die inszenierte Zeitreise durch den musikalischen Kosmos von Cecilia Bartoli heute Abend bei den Salzburger Pfingstfestspielen. Am Vormittag bereits Monteverdis Ulysse als Marionettenoper. Zwei überaus hörenswerte und sehenswerte Auftritte. Wir haben es von der begeisterten Franziska Stürz gehört. Frau Stürz, vielen Dank und ein Gruß nach Salzburg.
Sehr gerne.
Mesopotamien. Diese Gegend gilt als die Wiege der Menschheit, das Land zwischen Euphrat und Tigris mit seiner jahrtausendealten Kultur, mit den Sumerern, mit der Keilschrift. Zur Kultur gehören selbstverständlich auch die Rivalitäten zwischen den Menschen, den Mächtigen, den Stämmen, den Staaten. In der Zeit des Kolonialismus war Mesopotamien wichtiger Teil im Machtspiel der Großmächte, die Handelswege extrem wichtig für die globalen Warenströme, die Bodenschätze sehr begehrt. Bis heute ist die Gegend Hotspot der Weltpolitik. Iran, Irak, die arabische Halbinsel, Israel, Syrien, die Türkei, der Libanon, äußerst komplex und hochgefährlich, die politische Gemengelage. Wir hören davon täglich in den Nachrichten. Wir wollen jetzt über eine außergewöhnliche Frau sprechen, die Anfang des 20. Jahrhunderts und während des Ersten Weltkriegs eine wichtige Rolle gespielt hat in Mesopotamien im Auftrag der britischen Regierung, Gertrude Bell, Archäologin, Forschungsreisende und Mitarbeiterin des britischen Geheimdienstes. Über diese faszinierende Frau hat der französische Bestsellerautor und Journalist Oliver Guess einen Roman geschrieben, der jetzt auf Deutsch erschienen ist, »Die Welt in ihren Händen«, die Abenteuer der Gertrude Bell in Mesopotamien. Bekannt ist Guess unter anderem durch sein Buch »Das Verschwinden des Josef Mengele« oder auch durch den Film »Der Staat gegen Fritz Bauer«. Dazu hat er das Drehbuch geschrieben. Mit dem Deutschen Filmpreis wurde diese Produktion ausgezeichnet. Olivier Guess, 1974 in Straßburg geboren, war bislang Autor bei Grasset, bei dem französischen Verlag. Und er hat jetzt mit 200 anderen unter Protest gegen die Entlassung des Verlegers diesen Verlag verlassen. Ihr Protest richtet sich gegen Vincent Bolloré, den französischen Multimilliardär und Medienmogul. Und über all das werden wir sprechen. Ich freue mich sehr, den Autor in einem Studio in Paris begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Guess.
Guten Tag.
Lassen Sie uns zunächst über Ihr Buch sprechen, das jetzt zum 100. Geburtstag von Gertrude Bell erschienen ist. Sie war eine starke, eine kluge, eine einflussreiche Frau, umgeben von Männern. Was hat Sie denn an dieser Gestalt, an dieser Persönlichkeit interessiert?
Alles bei Gertrude Bell ist außergewöhnlich, würde ich sagen. Sie ist in eine extrem reiche Familie geboren. Sie hat ihre Mutter sehr jung verloren. Sie war eine der ersten Frauen, die in Oxford studiert hatte. Sie war Archäologin, sie war Spionin, sie war eine fantastische Alpinistin. Es gibt einen Berg in der Schweiz. Die Gertrud-Spitze zum Beispiel, weil Gertrude Bell die erste Person, nicht die erste Frau, aber die erste Person, die diesen Berg entdeckt hat. Und vor allem, weil sie die mächtigste Frau der britischen Empire nach dem Ersten Weltkrieg war. Und sie hat mit ein paar anderen Leuten in Irak gegründet. Sie war auch nicht verheiratet, sie war auch keine Feministin, sie hatte keine Kinder. Alles bei ihrer Personalität ist extrem ungewöhnlich und extrem interessant und extrem romanesk.
Sie hat in Teheran unter anderem auch gelebt und Persisch gelernt. Sie hat Arabisch gesprochen und Französisch. Was hat sie denn angetrieben? Wie ist sie denn in diese Rolle hineingewachsen? Sie haben das wohlhabende britische Elternhaus ja schon erwähnt, Herr Guess.
Eine Frau, die in eine extrem reiche Familie in 1868 geboren ist. Es gab nicht mehrere Optionen. Eine Option wurde, sich zu verheiraten und Kinder zu haben, ein extrem traditionelles Leben in viktorianische Großbritannien zu erleben. Das war eine Möglichkeit, aber das war unmöglich für sie. Sie wollte es nicht und niemand wollte mit Gertrud Bell sich verheiraten. Die zweite Option war, ein abenteuerliches Leben zu führen. Bell wollte nicht in England bleiben, sie wollte nicht als eine einzige Frau leben. Und weil sie so reich war, war alles möglich für sie. Sie konnte reisen, sie konnte Archäologie machen, sie ist so viel gereist. Wirklich rund der Welt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dann, wegen Persien und dann wegen der arabischen Sprache, hat sie eine riesige Leidenschaft für die arabische Kultur, arabische Zivilisation entwickelt. Und sie ist vor allem die große Fachperson für Wüste im Nahost. Mhm. Deshalb waren sie so wichtig für das britische Empire.
Bekannt ist ja Lawrence von Arabien, vor allem durch diesen Film, diese charismatische Figur. Auch er Archäologe, auch er Geheimagent der Briten, Gertrud Bell. Und er, die kannten sich natürlich gut. Sie wird immer mal wieder als die weibliche Lawrence von Arabien bezeichnet, Gertrud Bell. Was haben die beiden denn gemeinsam? Was trennt die beiden?
Sie hatten sehr viel gemeinsam. Lawrence war viel jünger als Gertrud Bell. Er war 20 Jahre jünger als Bell. Aber sonst waren sie Parias in Großbritannien. Sie fühlten sich nicht gut wegen ihrer Sexualität, wegen ihres Status in dieser Gesellschaft, weil sie diese Leidenschaft für den Nahost und für den Mythos des Nahost und für der Antiquität, diese alte Zeit und für Archäologie. Beide sind nach arabische Länder gegangen, um sich zu finden. Aber das wäre auch zu einfach. Es gab andere Dinge gemeinsam zwischen der beiden. Sie waren enge Freunde und Lawrence ist oft mit Bell in dem Roman, in dem Buch, aber auch in der richtigen Leben von Bell.
Und sie sind beide, sie sind beide tragisch gescheitert, kann man so sagen, glaube ich.
Genau. Es gab die Idee der Strafe bei der zwei. Ich meine, Lawrence hatte verstanden, dass seine Eltern nicht verheiratet waren. Und das war ein Schock für ihn. Er war sehr konservativ wie Bell. Und auch wegen seiner Sexualität. Dann gab es diese Idee, dass er muss sich streifen, damit diese Sünde wegzuschmeißen. Und Bell hatte auch ein bisschen diese Idee. Bell dachte, dass sie eine Verrätin war, weil sie keine Kinder hat, weil sie nie verheiratet war. Sie war eine Verräterin für den Vater, den sie so viel liebte, und auch für die Familie, für dieses Milieu. Mhm. Beiden waren extrem spöttisch, aber mehr als das. Ich meine, Lawrence war ganz allein in der Wüste für Tage und Tage, für Wochen. Bell auch. Die beiden waren extrem allein. Die beiden würden nie wirklich eine Liebe finden. Diese zwei hatten sehr viel gemeinsam.
Sie hatten sie auch erwähnt, Bell, die Bergsteigerin, die Alpinistin, die ja auch irgendwas, das hat ja was Hasardeurartiges vielleicht sogar ein bisschen.
Genau. Man muss nur an Fotos angucken, wie dünn diese zwei waren. Ihr Körper könnten beweisen, wie sie sich liebten, diese zwei.
Ja. Herr Gess, Sie erzählen...
Es gab einen Selbsthass der zwei.
Ein Selbsthass?
Ja, auch.
Sie erzählen
sind extreme komplexe Figuren.
Sie erzählen mit der Geschichte von Gertrud Bell ja auch die Geschichte des modernen Orients. Also zum Beispiel der Kohleabbau in Großbritannien, die Bedeutung, die abgelöst wird auch von der Bedeutung des Öls für die Wirtschaft. War das ein Machtgewinn des Empire, als die Briten sehr früh erkannt haben, wie wichtig Öl ist?
Ja, das war extrem wichtig. Die Region, die heute Nahost ist, wurde total für 4 Jahrhunderte vergessen. Aber am Ende der 19. Jahrhundert gab es den Suezkanal und es war eine Revolution für den Welthandel. Und dann natürlich gab es die zweite industrielle Revolution. Und die zweite industrielle Revolution funktioniert nicht mit Kohl, aber mit Öl. Mhm. Und komischerweise, dieser Empire, der so groß war, der größte Empire der Geschichte, hatte kein Öl oder sehr, sehr wenig. Churchill und ein paar anderen schon vor dem Ersten Weltkrieg hatten verstanden, dass Öl wäre viel, viel besser für die Navy als Kohl. Mhm. Die Schiffe würden viel schneller gehen und so weiter und so weiter. Dann gab es plötzlich dieses riesige Interesse für diese Region. Diese Region, die an der Zeit war noch Teil von der Osmanischen Reich. Dann wurden die Deutschen mit Wilhelm II. Extrem interessiert, die Franzosen, die Briten. Und das ist der Kontext dieser Geschichte, die Geschichte von Bell in Mesopotamien. Ja. So, es ist die Entdeckung der Öl für die Weltwirtschaft und für unsere Welt, unsere Modernität.
Das Buch hat unerwartete Aktualität bekommen durch die USA, durch den Angriff auf den Iran und dessen Reaktion, die Straße von Hormuz zu schließen und damit der Welt quasi den Ölhahn abzudrehen. Sie haben sich ja intensiv mit der Geschichte dieser Region beschäftigt. Sie kennen sie auch durch lange Aufenthalte dort. Herr Gess, wie blicken Sie denn auf die gegenwärtige Lage? Sehen Sie da im Kern auch uralte Probleme, die da wieder aufploppen?
Ich würde sagen, was heute passiert in der Region, ist eine Folge von, was ich vor ein paar Minuten angeredet habe. Ich meine, diese Region wurde vergessen. Und dann diese Region wurde wieder, wie viel, viel, viel früher, wie in der Zeit von Mesopotamien, wieder am Kern der Welt. Dann gab es in aller Region lokale Probleme. Aber lokale Probleme kann man immer eine Lösung finden. Aber wenn lokale Probleme Weltprobleme werden, dann ist es sehr kompliziert. Und ich meine, alle großen Mächte haben Interesse in der Region. Alle. Und weil die Welt noch abhängig von Öl ist und weil Amerika noch eine Hegemonie in der Region und weil Iran so wichtig für China ist und so weiter und weiter. Ich meine, diese Region bleibt am Zentrum der Welt. Das ist anders als vor einem Jahrhundert an der Zeit von Gertrud Bell. Es gibt diese politische Islam und an der Zeit, es existiert nicht oder fast nicht. Was ist wichtig zu verstehen, dass diese Region war nur von großen islamischen Reichen entwickelt und dominiert. Nach dem Fall von der Osmanischen Reich gab es eine Kluft. Es gab etwas, die nicht mehr existierte. Und seitdem hat niemand wirklich eine Lösung für diese Region, weil diese Region nicht fertig für diese Nationen oder Nationenstaaten wie in Europa. Das war unmöglich. Mhm. Und deshalb gibt es eine Krise nach einer Krise, weil diese Staaten wie der Irak von Bell keine Legitimität hatten.
Das alles erfährt man in Ihrem spannenden Buch »Die Welt in Ihren Händen – Die Abenteuer der Gertrud Bell in Mesopotamien«. Der Roman von Olivier Gess zum 100. Geburtstag der Archäologin ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Soweit, Herr Gess, zunächst mal vielen Dank. Gleich werden wir noch einmal sprechen, dann über die Vorgänge rund um den Verlag Rasset und den Fernsehsender Canal+. Viele Menschen aus der französischen Literatur- und Filmszene widersetzen sich der Einflussnahme des Milliardärs Vincent Bolloré. Die Zeitungen sprechen von einem Verlagsexodus. Gleich mehr dazu von Olivier Gess. Gestern sind in Cannes die Filmfestspiele zu Ende gegangen. Über die Preisträger haben wir hier in unserer Sendung Fazit berichtet. Überschattet wurde das Festival von einem Streit, dessen Auswirkungen noch nicht abzusehen sind. 600 französische Filmschaffende haben in einem Manifest gegen den Medienmogul Vincent Bolloré protestiert und sich damit mit dem Literaturbetrieb solidarisiert. Denn dort hat der Eklat vor einem Monat begonnen. Der renommierte und beliebte Verleger Olivier Norat vom Verlagshaus Grasset wurde gefeuert. Und daraufhin hatten 200 Autorinnen und Autoren erklärt, den Verlag zu verlassen. Zu ihnen gehört auch Olivier Gess. Er ist jetzt weiterhin zugeschaltet aus einem Studio in Paris. Wir haben über Ihr neues Buch gesprochen, Herr Gess, über Gertrud Bell. Jetzt soll es um die Proteste gegen den Medienmogul Vincent Bolloré gehen. Zu den protestierenden Filmschaffenden gehörten unter anderem die Schauspielerin Juliette Binoche und der Regisseur Raymond Depardon. Zusammen mit 600 Kolleginnen und Kollegen wollen sie das Schweigen brechen, das sich auf diese Branche ganz offensichtlich gelegt hat, so sagen sie. Wogegen protestieren die denn?
Es ist zu zeigen, dass sie eine große Angst haben, dass Bolloré wird in der Kinobranche machen wie in der Literatur oder beim Fernsehen, bei diese CNews oder bei Journal du Dimanche. Und es ist auch eine Angst, für was nächstes Jahr mit der Präsidentenwahl und dem Sieg von Bardella oder Le Pen passieren kann. Mhm. So, ich glaube, es ist mehr zu warnen als etwas anderes für das Kino.
Dann schauen wir doch mal genauer hin, was vor kurzem jetzt beim Verlag Rasset geschehen ist. Der Verlag steht wirtschaftlich solide da, trotzdem wurde der Verleger rausgeworfen. Vincent Bolloré hat vor 3 Jahren diese Verlagsgruppe Hachette übernommen und damit auch den Fernsehsender Canal Plus und diesen Verlag Rasset. Nach und nach, so heißt es, habe er mehrere Medien auf seine Linie gebracht. Was ist denn diese Linie von diesem Vincent Bolloré?
Ich lese nicht seine Zeitungen, oder ich angucke sehr wenig CNews, aber es ist recht konservativ. Und für mich, es ist vor allem dieses Angstgefühl, die Zuschauer, die Lesern zu geben. Es gibt etwas Bedrohen in der Gesellschaft. Das war viel besser früher. Und dass die anderen Medien nicht von allem sprechen. Auch manchmal eine pro-russische Linie, eine rechtsextrem katholische Extremist Weltanschauung. Mm. Das ist mein Gefühl. Mm. Was ist auch vielleicht wichtiger, dass diese Medien, Europa oder CNews oder Le Journal du Dimanche, waren viel anders früher, als Bolloré diese Medien kontrolliert hat. Das ist der größte Unterschied, würde ich sagen.
In kurzer Zeit haben viele Autorinnen und Autoren gesagt, dass sie diesen Verlag verlassen, und zwar ganz unterschiedliche Autoren. Die sind zu diesem Schritt bereit, der ja unter Umständen für jeden individuell auch wirtschaftliche Folgen hat. Was sagt denn diese Breite dieses Protests?
Ich glaube, es ist zuerst ein Zeichen von unserem Respekt für Olivier Nora. Ich habe 12-13 Jahre mit Olivier Nora gearbeitet. Er ist ein toller Verleger, ein toller Mensch. Es gab keine Gründe, Nora wegzuschmeißen, wirklich. Hm. Also es war wie ein Reflex. Es war intuitiv, diese Reaktion. Als ich die Nachricht gelernt habe, habe ich nicht gedacht, okay, vielleicht ich bleibe oder ich bleibe nicht. Nee, es gab zu viel Gewalt in dieser Reaktion von Bolloré. Es war zu autoritär. Und ich glaube, die anderen Schriftsteller haben dieselbe Reaktion als ich gehabt. Und dann, einen Tag später, waren wir alle zusammen, nicht alle, aber viele von uns waren in diesem Café Beaubourg. Und die Frage war nicht, bleiben wir nicht oder bleiben wir? Das war, wir gehen weg, weil wir können nicht akzeptieren, diese autoritäre Geste.
Der Protest hat ja auch international für Schlagzeilen gesorgt. Wir sprechen auch darüber in Deutschland. Auch die deutschen Zeitungen haben darüber selbstverständlich berichtet. Gibt es denn Reaktionen aus der französischen Kulturpolitik? Und wenn ja, wie fallen die denn aus?
Man muss verstehen, in einem Jahr oder ein bisschen weniger gibt es diese extrem wichtige Präsidentialwahl in Frankreich. Und die ganze Gesellschaft ist mit dieser Wahl fokussiert. Und natürlich gibt es ein Risiko, dass der Rassemblement National für das erste Mal gewinnen kann. Und dann natürlich gibt es diese Angst. Es gibt diese, wie zu sagen, die Leute denken an die Nachfolgen. Mhm. Die Leute denken, was wird von unseren Medien, was wird von der Freiheit, was kann passieren. Und dann, man kann nicht diese Geschichte Grasset und Canal Plus und alle diese Leute verstehen, ohne die Präsidentialwahl im Kopf zu haben. Das ist extrem wichtig. Dann gab es natürlich politische Reaktionen. Das ist keine Überraschung, würde ich sagen.
Herr Gess, man hat ja das Gefühl, wir befinden uns am Ende einer Ära. Bundeskanzler Olaf Scholz hat 2022 von einer Zeitenwende gesprochen. Er meinte damit den Überfall Russlands auf die Ukraine. Trifft denn dieser Begriff Zeitenwende auch auf die Lage insgesamt zu, in der wir uns befinden? Also wenn wir mal so ein bisschen von oben drauf schauen, ist das eine Zeitenwende, in der wir gerade leben?
Ja, ich glaube schon. Es hat mit Covid angefangen. Und dann sind die Leute extrem nervös geworden. Ich glaube, ohne Covid gibt es keinen Krieg in der Ukraine oder nicht einen solchen Krieg. Es gibt nicht diese Nervosität, diese Empörung. Und ja, wir sind in eine neue Ära. Zum Beispiel diese Nora-Geschichte. Wir haben das Gefühl in Frankreich, das ist auch die Ende einer literarischen Ära. Mhm. Dass die Bilder viel wichtiger als die Literatur ist. Dass dieser Markt extrem geringer und geringer wird. Es gibt wie eine neue Zivilisation. Und natürlich macht es extrem Angst in alle Ebenen der Gesellschaft. Von Krieg bis Literatur, von Politik zu Wirtschaft, von KI zu anderen Dingen. Wir haben das Gefühl, dass alles sich berührt an derselben Zeit, aber wir wissen nicht, in welche Richtung.
Und diese Angst, die wird instrumentalisiert von Bolloré.
Diese Angst wurde von sehr vielen Leuten instrumentalisiert, natürlich. Die Angst ist ein fantastisches Ding zu manipulieren. Es ist der große Motor der Geschichte, der Angst.
Das ist sehr bitter, was Sie analysieren, Herr Guess. Für einen Schriftsteller auf jeden Fall, wenn eine Ära zu Ende geht.
Ja, aber die Angst zu manipulieren ist perfekt. Es hat immer so funktioniert, wirklich. Man muss an die Geschichte angucken.
Der Autor Olivier Guess. Wir haben über die Proteste in der französischen Literatur- und Filmszene gegen den Medienmogul Vincent Bolloré gesprochen und über seinen Roman über die Archäologin Gertrude Bell und ihr spannendes Leben in Mesopotamien vor 100 Jahren. Herr Guess, ganz herzlichen Dank und guten Abend.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Es war in Tschechien das Aufregerthema der vergangenen Tage, das erste Treffen der Vertriebenen in ihrer alten Heimat. Eine tschechische Versöhnungsinitiative hatte den Sudetendeutschen Tag zum traditionellen Pfingsttreffen nach Brünn eingeladen. Dafür gab es Unterstützung, aber auch Kritik. Rund 3 Millionen Deutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg und den Schrecken der Nazi-Besatzung aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Es gab kleinere Proteste jetzt, doch die Stimmung war meist friedlich, wie wir in dem Beitrag von Marianne Allweis hören.
Der Sound des Sudetendeutschen Tages erfüllt am Pfingstwochenende die Brünner Innenstadt und die Messehallen. Die Vertriebenen und ihre Angehörigen pflegen die Tradition böhmischer und mährischer Volkslieder.
Deutsch würde es heißen, Musiker, Musiker, ihr spielt schön.
Herbert Schmid ist Vorsitzender der Seliger Gemeinde in Bayern, der Nachfolgeorganisation der Sudetendeutschen Sozialdemokraten. Die waren Nazi-Gegner, anders als die Mehrheit der Deutschen in der Tschechoslowakei.
Wir sind Brückenbauer im Gegensatz zu manchen anderen. Wir haben nie unser Eigentum zurückgefordert, keine Entschädigung gewollt. Wir spielen jetzt gern, wir haben mal Freude, wir trinken Bier, wir reden mit fast allen Leuten.
Auch Gernot Ofner in seiner berühmten farbenfrohen Tracht aus der Wischauer Sprachinsel südlich von Brünn ist dankbar für die Einladung nach Tschechien.
Wir waren am Abend in einem Lokal, ein kleines Weinlokal, und wir mal gegangen sein. Es ist eine junge Frau nachgegangen und hat sich gesagt, sie möchte sich entschuldigen für die Leute, die da was das Negative bringen. Wir haben fast nichts mitbekommen überhaupt. Und sie freut sich so, dass wir da sind und es ist schön.
Am Messestand des Wischauer Vereins erzählt der Tscheche Rudolf Zofal seine Geschichte. Er lebt in der Nähe von Brünn ins Neumo, früher Sneim. Eine Großmutter war Deutsche, ein Teil seiner Familie wurde vertrieben.
Also wir sind da mit unseren Verwandten, den haben wir vor 3 Jahren gefunden über Facebook. Eine unglaubliche Freude. Und andererseits ist es sehr traurig, dass die Leute so überzeugt werden, dass wir etwas Schlechtes machen. Ja, das ist überhaupt keine Drohung, das sieht man rundherum. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Nazisti! Nazisti!
Am Rande des Sudetendeutschen Tages wird immer wieder protestiert, wie seit Jahren bei tschechisch-deutschen Gedenk- und Versöhnungsveranstaltungen. Die Demonstranten bezeichnen die Vertriebenen pauschal und weiterhin als Nazis und unterstellen Restitutionsforderungen. Organisatoren sind rechte und linke Kleinparteien. František Mandl aus Brünn ist im Verein früherer sozialistischer Grenzschützer aktiv.
Ja, nemám zásadně nic proti.
Ich habe grundsätzlich nichts gegen Deutsche, aber die Sudetendeutschen haben uns unermessliches Leid zugefügt. Es ging ihnen um die Vernichtung des tschechischen Volkes und damit kann ich nicht einverstanden sein. Aus lokalen Protesten hatte eine rechte Regierungspartei eine landesweite Debatte angestoßen und überraschend eine Resolution durchs Parlament gedrückt, die das Treffen in Tschechien verurteilt. Mit Billigung des populistischen Premiers Andrej Babiš. Der Senatspräsident wie auch der Staatspräsident erklärten sich dagegen solidarisch mit dem Versöhnungsfestival Meeting Brno, das die Landsmannschaft eingeladen hat. Co-Gründer David Matzek ist fast dankbar für die Aufregung im Vorfeld.
Für die Opponenten, das ist so etwas als ein Geschenk, weil sie wirklich leider Angst haben. Und jetzt können sie persönlich Sudetendeutsche treffen und es hilft. Es ist wirklich ein Versuch für eine nationale Therapie.
Das Treffen sei eine ermutigende Botschaft in schweren Zeiten nach einem langen Weg deutsch-tschechischer Diskussionen, erklärt Markus Söder in Brünn. Als bayerischer Ministerpräsident ist er Schirmherr der Sudetendeutschen.
Das ist ein historischer Tag, meine Damen und Herren. Heute ist es ein Tag der Zukunft, ein Tag der Hoffnung und ein echtes Friedensangebot. Ich gehe soweit für ganz Europa. Danke, dass wir heute da sein dürfen, meine Damen und Herren.
Alles Leben ist Begegnung, so lautet das Motto in Brünn. Diese Begegnungen sind für den Vorsitzenden der sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt wichtiger denn je. Angesichts von erstarkendem Nationalismus und Populismus in vielen Ländern Europas, auch in Deutschland.
Nur mutige Menschen können sich versöhnen. Hass und Krieg schüren kann jeder Idiot. Wir Sudetendeutschen und unsere vielen tschechischen Freunde, wir stehen an der Seite der Mutigen. Die Idioten werden verschwinden. Die Mutigen, die Friedlichen, denen gehört die Zukunft.
Den Mutigen, den Friedlichen gehört die Zukunft. Vom Sudetendeutschen Treffen in Brünn berichtete Marianne Allweis. Germaine Acogny. Die Essenz des Tanzes ist ein Dokumentarfilm von Greta Marie Becker über die Mutter des zeitgenössischen afrikanischen Tanzes. Der Film, der 2025 beim Filmfest in München uraufgeführt wurde, er kommt am Donnerstag in die Kinos, genau an dem Tag, an dem die einflussreiche Tanzkünstlerin Acogny 82 Jahre alt wird. Sie zählt zu den wichtigsten künstlerischen Stimmen. Martina Zimmermann hat sie in ihrer Tanzschule in Toubab Djalaou im Senegal besucht und mit Germaine Acogny über den Film und ihr Werk und Leben gesprochen.
Sie tanzt mit ihren Schülerinnen und Schülern, bewegt den Arm nach oben wie zum Gruß, blickt zum Himmel. Der Film »Die Essenz des Tanzes« zeigt Germaine Acognys Naturverbundenheit und wie sie den zeitgenössischen Tanz revolutioniert hat mit ihrer Methode Acogny.
L'objectif de la technique Acogny, c'est de faire...
Das Ziel meiner Technik ist es, dass die Tänzer Teil der Natur werden. Der Körper wird zum Spiegel der Natur, zum Archiv der Bewegungen. Mich inspiriert die Natur, die Bewegungen der Bäume, der Seerosen, des Perlhuhns und viele andere Bewegungen.
Die französisch-senegalesische Choreografin integriert traditionelle afrikanische Tänze und Bewegungen in zeitgenössische westliche Ausdrucksformen. Acogny wurde in Benin geboren. Die Gesten ihrer Großmutter haben sie früh beeindruckt. Mit 24 gründete sie ihr erstes Tanzstudio in Dakar. Mit Entschlossenheit und Talent entwickelte sie ihren eigenen, ganz besonderen Tanzstil.
Ich kann Chinesisch, Deutsch oder Afrikanisch essen, aber ich bleibe Germaine Acogny. Ich werde nicht Chinesin oder Deutsche, sondern bleibe, wer ich bin und verarbeite die Nahrung oder die Philosophie anderer Kontinente.
Der weltberühmte Balletttänzer Maurice Béjart machte sie 1977 zur Leiterin seiner Tanzschule in Dakar. Mit ihrem deutschen Ehemann Helmut Vogt, den sie zärtlich Chouchou, Liebling nennt, eröffnete Acogny ihre eigenen Tanzschulen in Frankreich und Senegal. 2004 gründete das Paar die Schule des Sandes, École des Sables, in Toubab Djalaou, einem senegalesischen Dorf am Meer südlich von Dakar. Hier leben beide, wenn sie nicht auf internationalen Tourneen unterwegs sind.
Das war jedoch eine außergewöhnliche Umgebung mit Hügeln, viel Grün und dem Meer. Mit einer Lagune, auf der wundervolle Vögel leben. Da unten wird nun ein Hafen gebaut. Als wir das erfuhren, war das für uns eine Katastrophe. Aber bisher hat das unsere erdverbundene Energie nicht beeinträchtigt.
Die Schule École des Sables erstreckt sich über 4 Hektar mit 3 Dörfern für die Tänzer. Hier ist Platz für 72 Personen, die in den 3 offenen Tanzstudios Kurse machen. Im großen Studio werden derzeit Profitänzer aus aller Welt ausgebildet. Nach 2 Jahren sollen sie diese selbst lehren. Die Weitergabe der Methode Acogny ist das erklärte Ziel. Gastprofessorin Yama Awad, die sogenannte Königin des Sabar, erklärt den Schülern diesen typisch senegalesischen Tanz, der für Germaine Akoni eine große Rolle spielt. Ganz in Rosa gekleidet tanzt die Lehrerin vor, erklärt, wie wichtig die Atmung ist.
Wer öffnet den Weg? Die Atmung oder die Bewegung? Die Atmung öffnet und die Bewegung gehört dazu. So kann die Bewegung hereinkommen.
Die Lehrende zupft ihren Rock mit der rechten Hand nach oben, während der linke Arm eine weit ausladende Bewegung Richtung Himmel macht. Vom Meer weht eine sanfte Brise, die Schülerinnen und Schüler tanzen nach. Nach dem Einproben kommen die Perkussionisten hinzu. Und am Ende des nachmittäglichen Unterrichts haben die Profitänzer beeindruckende Fortschritte gemacht. Die afrikanischen, europäischen oder asiatischen Choreografinnen und Choreografen tanzen nun den Sabar-Rhythmus, als ob sie damit geboren werden, jeder auf seine Art. Der 33-jährige Ali Traoré aus Burkina Faso meint,
ça peut m'aider professionnellement.
Das hilft mir beruflich, das hilft meinem Körper und meiner Art, Afrikaner zu sein. Ich habe viel gelernt und fühle mich wie neu geboren in meinem Beruf als Tänzer. Tanz und Körper werden eins.
Germaine Akoni geht es beim Tanz auch um eine Dekolonisierung des schwarzen Körpers.
C'est à nous de faire changer le regard des autres.
Wir müssen den Blick der anderen auf schwarze Körper ändern. Oft wird der Körper von Schwarzen sexualisiert oder man findet ihn schön mit der Energie des Tanzes. Aber man sieht nicht die Essenz der Bewegung. Ich hoffe, das ändert sich. Aber die Afrikaner müssen selbst den Blick der anderen ändern. Jeder Körper ist schön, wenn er gut trainiert ist.
Der Film Die Essenz des Tanzes zeigt, wie sie als Lehrerin motiviert. Sie unterrichtet auch im hohen Alter Profis und Amateure. Der Film zeige aber auch ihre Seele, findet Germaine Akoni.
C'est un film que j'aurais pu danser.
Diesen Film hätte ich tanzen können. Regisseurin und Kamerafrau sind sehr sensibel vorgegangen, haben gespürt, wer ich bin, wie schwarze Körper sind und was ich zeigen wollte.
Et ce que je voulais faire ressortir.
Martina Zimmermann über Germaine Akoni und den Dokumentarfilm Die Essenz des Tanzes. Am Donnerstag kommt der Film in die Kinos. Morgen Pfingstmontag erscheinen keine Zeitungen. Deshalb gibt es heute hier an dieser Stelle in Fazit auch keine Kulturpresseschau. Und das bedeutet, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich bin Eckhard Röhlke, danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen guten Abend.